Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, meine Damen und Herren, dann wollen wir ohne Verzug fortfahren hier im Programm, auch wenn wir das Thema jetzt etwas wechseln. Und zwar, das haben Sie ja der Ankündigung entnommen, steht die Präsentation, die wir jetzt vorhaben, unter dem schönen Titel, der natürlich einer berühmten Vorlesung angelehnt ist, wie Sie wissen, vom Nutzen und Nachteil des Studiums der Geschichte der Medizin. Dazu angeregt hat uns die Tatsache, dass die Zeitschrift Virus, die in Österreich inhaltlich verantwortet wird, seit nunmehr 3 Jahren in Leipzig, im Leipziger Universitätsverlag, ediert wird. Ich bin der Geschäftsführer des Leipziger Universitätsverlages, also des Verlagshauses, in dem diese Zeitschrift erscheint. Und wir haben uns gedacht, dass es an der Zeit wäre, nunmehr der interessierten Öffentlichkeit eine Zeitschrift zu präsentieren. Und dazu freue ich mich, dass praktisch 2 derer, die für die inhaltliche Ausgestaltung der Zeitschrift die maßgebliche Verantwortung tragen, den Weg zu uns finden konnten, die weite Wege auf sich genommen haben. Neben mir sitzt Frau Dr. Elisabeth Lobenwein aus Klagenfurt und auf meiner Linken, also von Ihnen aus gesehen, rechts außen, Herr Professor Alfred Stefan Weiß aus Salzburg. Die Zeitschrift Virus, die ich soeben schon erwähnte, die sieht also so aus, ist mittlerweile, kann man gut sehen, seit 1999 am Markt, hat es also auf 16 Ausgaben bisher gebracht. Und sie ist eine Zeitschrift, die den Schwerpunkt setzt auf Sozialgeschichte der Medizin. Und ich denke, das ist der interessante Ansatzpunkt, dass man sich fragt, was kann man lernen aus der Sozialgeschichte der Medizin. Es ist also keine medizinische Fachzeitschrift, sondern eine Fachzeitschrift mit einem Hintergrund der sozialen und der kulturellen Fragestellung Geschichte der Medizin. Und ich freue mich, dass wir so verfahren wollen, dass wir in 2 kurzen Statements uns über das Profil der Zeitschrift unterhalten, denn es ist eher an sich nicht sinnvoll, Ihnen etwa Inhaltsverzeichnisse vorzulegen, um zu sagen, das steht da drin, sondern wir wollen uns über die Philosophie verständigen und dazu haben die beiden Referenten ihre Beiträge vorbereitet, die wir hören wollen. Frau Lohmann, Sie beginnen und stellen uns gewissermaßen den Background dieser Zeitschrift vor.
Ja, erstmals vielen herzlichen Dank an Sie, Herr Dr. Diesener vom Leipziger Universitätsverlag, dass wir heute hier im Rahmen der Leipziger Buchmesse die Zeitschrift präsentieren dürfen. Zuallererst, was versteht man eigentlich unter der Bezeichnung Sozialgeschichte der Medizin? Lange beschäftigte sich ja die Medizingeschichte, vor allem im deutschsprachigen Raum, mit der Darstellung des medizinischen Fortschritts, also mit großen Entdeckungen, neuen technologischen Entwicklungen und vor allem den Leistungen großer Ärzte, in einigen Fällen auch großer Ärztinnen. Gegen Ende der 1980er Jahre sollte sich allerdings dieser Zugang zur Medizingeschichte grundlegend verändern. Die kritische Auseinandersetzung mit dieser klassischen Medizingeschichtsschreibung wurde im Jahre 1987 von der Historikerin Ute Frevert angestoßen. In einem in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung publizierten Artikel warf sie der deutschen Medizingeschichtsschreibung im Gegensatz zu der Geschichtsschreibung aus Frankreich, Großbritannien und den USA, sie warf vor, dass sie die sozialgeschichtlichen Fragestellungen und Methoden ignorieren würden. Heute, rund 30 Jahre später, kann von einem Mangel an sozialgeschichtlichen Ansätzen in der deutschsprachigen Medizingeschichtsforschung keine Rede mehr sein, denn die wissenschaftliche Szene ist höchst aktiv. Aber was genau versteht man jetzt unter dem Begriff Sozialgeschichte der Medizin? Die Disziplin begreift das Wort sozial in einem sehr weiten und breiten Sinne und beschäftigt sich mit sehr vielfältigen Themen und Fragestellungen. Es geht beispielsweise um die wechselseitige Beziehung zwischen einerseits dem medizinischen System und den verschiedenen Klassen und Schichten. Es geht um diverse Probleme wie die Ungleichheit vor Krankheit und Tod, die staatliche Gesundheitspolitik und deren Auswirkungen. Vor allem auch die Sichtweise der Patientinnen und Patienten, die ja lange Zeit vor allem als passive Objekte medizinpolitischer Maßnahmen gesehen wurden. Sie stehen auch jetzt in der Forschung vermehrt im Fokus. Auch die Sonderrolle der erkrankten Personen und die damit verbundenen Folgen für deren gesellschaftliche Position sind natürlich ebenfalls vom Interesse. Genauso auch der vielfältige Heilermarkt, der de facto ja nicht, wie dies so oft suggeriert wird, nicht nur aus rein akademisch gebildeten Ärzten bestand, sondern aus sehr vielfältigen Personen. Allein diese kurze Aufzählung zeigt doch recht deutlich, wie vielfältig die Fragestellungen und auch Forschungsansätze sind. Die Institutionalisierung der Sozialgeschichte der Medizin hat in den letzten 3 Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht. Unter anderem hat sich auch die disziplinäre Zusammensetzung des Faches Medizingeschichte sehr stark verändert. Inzwischen beträgt der Anteil der Nicht-MedizinerInnen und Nicht-NaturwissenschaftlerInnen fast 80%. Auch sind in erster Linie jetzt nicht mehr Heilpersonen mit Heilberufen die primären Adressaten. In England gibt es seit Mitte der 1980er Jahre eine eigene wissenschaftliche Gesellschaft, die auch die bekannte Zeitschrift Social History of Medicine herausgibt. In Deutschland ist die Sozialgeschichte der Medizin ein Forschungsschwerpunkt des Instituts für Geschichte der Medizin der Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart. Dort ist auch seit 1991 der Arbeitskreis für Sozialgeschichte der Medizin angesiedelt. In Österreich, beziehungsweise ganz konkret in Wien, wurde 1998 der Verein für Sozialgeschichte der Medizin gegründet. Und mein Kollege Professor Dr. Weiß und ich sind quasi heute hier die Repräsentanten oder die Repräsentantin dieses Vereins. Das primäre Ziel des Vereins ist es, fundierte Forschung zur Geschichte von Gesundheit und Krankheit zu fördern und dies vor allem einem sehr großen Interessentenkreis eben zu vermitteln. Dabei stehen vor allem sozial- und kulturgeschichtliche Ansätze im Zentrum des Interesses. Der Verein für Sozialgeschichte der Medizin publiziert auch die Zeitschrift Virus, die Sie hier schon sehen durften. Sie erscheint nun jetzt seit dem Jahr 2014 einmal pro Jahr im Leipziger Universitätsverlag. Die Zeitschrift versammelt wissenschaftliche Beiträge verschiedener Disziplinen, die sich mit den Themen aus den Bereichen Medizin, Gesundheit und Krankheit vor allem in historischer, kultur- und sozialwissenschaftlicher Perspektive empirisch auseinandersetzen. In der gebotenen Kürze möchten wir jetzt Ihnen so die letzten 4 bereits erschienenen Bände hier im Leipziger Universitätsverlag kurz vorstellen und die in Planung befindlichen auch kurz anschneiden. Nur damit Sie auch sehen, wie breit einfach das Themenspektrum ist. Der im Jahr 2015 erschienene Band trägt den Titel Alternative und komplementäre Heilmethoden in der Neuzeit. Die Entscheidung für die Untersuchung dieses Themas geht auf die Beobachtung zurück, dass die Nutzung der komplementärmedizinischen Therapiemethoden in unserer modernen Gesellschaft zunimmt. Und auch die Vertreter der etablierten Medizin, deren Anwendung vor allem im Sinne der bestmöglichen Behandlung für den Patienten oder für die Patientin eben vermehrt einbeziehen. Die Akzeptanz dieser breit gefächerten Therapieformen wächst also auf allen Ebenen, sogar auch auf Ebene der Versicherungen. Die Tatsache, dass herkömmliche biomedizinische vermehrt auch in Kombination mit alternativen Methoden angewendet werden, hat dazu geführt, dass man heute von einem sogenannten Medizinpluralismus spricht. Betrachtet man die Situation jetzt im historischen Längsschnitt, dann war die Geschichte besonders seit dem 18. Jahrhundert, von Aushandlungs-, Verdrängungs- und auch Professionalisierungsprozessen zwischen akademisch gebildeten Ärzten und nicht lizenzierten Heilkundigen eben geprägt. Der Virusband Nummer 14, das wird der nächste Band aus dem nächstfolgenden Jahr, widmet sich dem gesellschaftspolitisch sehr hochbrisanten Thema Gesellschaft und Psychiatrie in Österreich von 1945 bis ca. 1970. Das Hauptanliegen dieses Bandes war es, nach der vielfach erfolgten Bearbeitung und Thematisierung der NS-Verbrechen in der Psychiatrie das Augenmerk auf die Zeit danach zu richten. Die unmittelbare Nachkriegszeit war von teilweise gesellschaftlicher und beruflicher Ausschließung belasteter ehemaliger Nationalsozialisten, strafrechtlichen Verfolgungen und vor allem dem Beginn der Wiederherstellung der Strukturen gekennzeichnet. In den Anstalten, also in den psychiatrischen Anstalten, sowie auch in den Universitätskliniken kam es zum Austausch der Direktoren. Die 1938-39 aus politischen Gründen entfernten Leiter wurden teilweise wieder eingesetzt oder auch Personen aus der zweiten Leitungsebene rückten nach. Um 1950 erfolgte dann unter stabilisierteren gesellschaftlichen Bedingungen die Reintegration der ehemaligen Nationalsozialisten. Seit Mitte der 1950er Jahre veränderte sich durch die schrittweise Einführung der modernen Psychopharmaka auch das Spektrum der therapeutischen Möglichkeiten. Die Vernachlässigung der psychiatrischen Anstalten durch die Träger blieb aber natürlich auch bis in die 1960er Jahre bestehen. In dem Band des Virus finden sich viele verschiedene Beiträge, die sich vor allem mit der differenzierenden Entwicklung des Faches Psychiatrie auseinandersetzen. Beiträge setzen sich mit den psychiatrischen Universitätskliniken auseinander, mit dem darin lehrenden Personal und auch quasi mit dem Personal und deren politischen, weltanschaulichen Positionen und deren Hintergründe.
Wir haben in den letzten Jahren auch sehr deutlich über Medizin und Religion gearbeitet, wobei für uns nicht nur christliche Konzepte von Bedeutung waren, sondern auch Konzepte aus dem arabisch-islamischen Bereich. Und für uns ist es wesentlich, dass Medizingeschichte nicht nur ein einfacher Bereich ist, sondern vor allem ein sehr, sehr komplexer Bereich. Das heißt, für die Medizin und die Medizingeschichte ist es nicht nur bedeutend, dass die Ärzte wichtig sind, sondern auch die Patienten, darüber hinaus die Seelsorger, Seelsorgerinnen und dass das in einem vielfältigen, komplexen Milieu entsteht. Das heißt also, dass sämtliche Personengruppen gemeinsam untersucht werden in ihrem administrativen Bezug, im Gesamtheilerprozess. So geht es zum Beispiel um die Schilderung von körperlichen, emotionalen Empfindungen in frühneuzeitlichen Wunderheilungsberichten, Untersuchung von Fällen religiösen Wahns in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts oder auch über das Krankheitsverstehen eines pietistischen Arztes oder frühislamische Texte in Bezug zu einem Herrscher. Also das war zum Beispiel einer unserer Bände über Religion und Medizin. Der Band, der von Dr. Diesener in der Hand gehalten wurde, ist im letzten Jahr, also 2017, publiziert worden über Orte des Alters und der Pflege, Hospitäler, Heime und Krankenhäuser. Für uns war es nicht nur bedeutend zu sehen, wie sind diese Heime, Krankenhäuser, Altenheime oder modern gesprochen Seniorenresidenzen überhaupt entstanden, sondern welche Bedeutung haben sie heute? Die meisten von Ihnen sind natürlich zu jung, um schon daran zu denken, was passiert im Alter, wie werde ich da ankommen, wie werde ich da später leben. Aber alle von uns werden nicht mehr die nötigen Kinder haben oder können das Verantwortung auch nicht darauf abschieben. Wir werden alle mal darüber überlegen müssen, wie werden wir im Alter leben, wie werden wir verpflegt werden können, wie ist das überhaupt finanzierbar, wie schaut eine Krankenhausdebatte modern aus, Österreich und Deutschland, auch in der Schweiz. sozusagen, werden wir in zentralen Krankenhäusern gepflegt oder werden wir noch in kleineren dezentralisierten Ortskrankenhäusern gepflegt? Eine Debatte, die in Österreich und Deutschland, Schweiz sehr modern ist, sehr top aktuell, wo es sich nicht um kleine Beträge handelt, sondern um Milliardenbeträge. Diese Diskussionen werden im Fernsehen geführt, werden über regionalen Zeitungen diskutiert, und das ist von besonderer Bedeutung, betrifft uns alle und ist nicht nur ein Thema einer historischen Zeitung. Für uns ist es wichtig, in den letzten Jahren vor allem auch Themenbereiche aufzugreifen, die sozusagen unter den berühmten Fingernägeln brennen, wo es darum geht, Lösungsansätze, die in der Geschichte bereits vorhanden sind, hier zu demonstrieren, hier auch mitzuarbeiten seitens der historischen Perspektive. Das ist ein Angebot, was wir als Historiker, als Soziologen, die auch in unserem Mitverein mitarbeiten, anbieten können. Wir arbeiten mit Ärzte, Ärztinnen zusammen, mit Leuten aus dem Pflegeberuf, wie gesagt, Soziologen, Psychologen, Psychologinnen, Psychiater, Psychiaterinnen und aus diesen Bereichen. Es geht darum, Expertinnenwissen zu sichern, hier zusammenzutragen und gemeinsam Konzepte zu entwickeln. Nicht darum, sozusagen, wir schauen nur historisch, sondern wir schauen gemeinsam auf mögliche Konzepte. Ein medizinisch-historischer Verein legt nicht nur Wert auf seine 20-jährige Geschichte und feiert sich, sondern bereits erwähnt, es geht um die Aktualität der Forschungen. Band 17, also unser letzter Band, der in wenigen Monaten im August im Universitätsverlag Leipzig erscheinen wird, trägt den Titel Medikalisierte Kindheiten, die neue Sorge um das Kind vom ausgehenden 19. bis ins späte 20. Jahrhundert. Und es geht vor allem um das Thema Kindergesundheit, Gesundheiten und Debatten über Kinderschutz. Das heißt, es wird die Situation von Kindern in Kinderheimen, Fürsorgeeinrichtungen und vor allem, was besonders problematisch ist, um Kinder in psychiatrischen Einrichtungen auch debattiert und diskutiert. Es geht sozusagen um erziehungsschwierige Kinder, bitte das unter Anführungszeichen zu lesen, wie sozusagen spielt die Pädiatrie, die Psychiatrie und so weiter und die Pädagogik hier eine besondere Rolle. Komme damit zum Schluss und zu unserem aktuellen Projekt. Wir haben im November, von 8. bis 10. November, eine Tagung in Schruns in Vorarlberg in Österreich, und da wird es um die Thematik gehen, gesunder Sex, Gesundheit und Sex. Eine topaktuelle Debatte, was braucht man, um sozusagen nicht nur von 18 bis 80, wie erlebt man Sexualität, wie kann Sexualität in ein gesundes Leben mit eingebaut werden, welche Rolle spielt Sexualität in der Jugend, welche spielt es im fortschreitenden Alter, welche Thematik spielt Sexualität dann auch im sozusagen Ende des Lebensalters. Wenn Sie darüber mehr wissen wollen, es wird darüber heute Abend in der Universitätsbibliothek um 18 Uhr folgende einen Vortrag geben, den ich selbst halte. Ich würde uns sehr freuen, wenn Sie dazu kommen. Man kann bei dem Vortrag auch was lernen, nicht nur vielleicht interessante Bilder schauen. Das hoffe ich, dass die wenigsten kommen, um die Bilder zu sehen, sondern dass sie profitieren für ihr Leben. Und das würde uns sehr freuen. Ich danke, dass Sie uns zugehört haben. Wenn Sie Fragen haben, stehen wir natürlich gerne zur Verfügung. Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank erstmal für die Grundlegung. Gibt es spontan, ich will niemanden daran hindern, sich ganz spontan zu melden? Ich würde zunächst noch eine Frage an Sie richten. In den einführenden Aufsätzen, in die Problemfälle, die da behandelt werden, unterscheiden Sie gelegentlich in die Grundlagenforschung und sozusagen in die angewandte Forschung. Das ist ja dann das Pendant dazu. Wie sind dann die Einflussmöglichkeiten, um, sage ich mal, auf die aktuelle Medizinpolitik in Österreich, also seinen Einfluss geltend zu machen? Denn das ist ja eine Debatte, die in Deutschland natürlich auch virulent ist. Ja. Medizin im weitesten Sinne, es ist ein endloses Thema. Und da fragt man sich, was kann der Historiker in der Grundlagenforschung und in sozusagen der angewandten Forschung beisteuern zur Entscheidungsfindung von Prozessen in der Entwicklung der Medizin und Gesundheit.
Ja, also bei der erwähnten Tagung, wo der Band entstanden ist über Armut und Heime und so weiter, hatten wir eine sehr große Podiumsdiskussion mit ungefähr 200 Personen in der Steiermark, in Bad Radkersburg in der Südsteiermark. Da kamen also sehr viele Vertreter aus der Politik und so weiter. Und da war unter anderem auch der deutsche Krankenhaushistoriker Fritz Drost aus Erlangen anwesend, als Experte geladen. Dann auch Experten aus der Soziologie, die für unseren Verein eben auch arbeiten und international sehr bekannt sind, also Carlos Watzke als Beispiel, die haben teilgenommen als Experten aus der Geschichte, aus der Soziologie und Geschichte und Soziologie, die gehört waren, welche Nachteile es gibt, Krankenhäuser, kleinere Krankenhäuser zum Beispiel aufzulösen. Was spricht dafür, nicht nur zentralisierte Krankenhäuser, nicht nur zentralisierte Altenheime zu haben? Welche und Vor- und Nachteile gibt es dafür? Ich möchte hier nur zwei nennen. Also wenn man Krankenhäuser zentralisiert, haben die Patienten, Patientinnen Anfahrtswege von 60, 70 Kilometer. Was passiert, wenn jemand einen schweren Herzinfarkt hat, zum Beispiel in der Nähe eines Dorfes, und die Anfahrt zum Krankenhaus dauert dann über 20, 25 Minuten? Wird der Patient, die Patientin sterben? Ähnliche Problematiken mehr. Ich nehme an, dass irgendjemand auch aus dem Gesundheitsdienst sich hier befindet und dabei auch besser mitreden kann. Ich bin von der Grundausbildung Historiker und arbeite aber für verschiedenste medizinhistorische Vereine, habe natürlich nur so gröberes Wissen über Gesundheit und Krankheit, aber das sind die Problematiken, nur hier ganz klein an der Oberfläche zu kratzen. Aber das ist natürlich ganz wichtig. Hier werden auch Historiker gehört, und ich arbeite zum Beispiel auch für die Deutsche Gesellschaft für Krankenhausgeschichte und bin dort im Vorstand tätig, genauso wie die Professor Wanier, die im Publikum sitzt. Hier werden auch Experten aus der Krankenhausarchitektur, aus der Krankenhausgeschichte gehört, und das fließt als Expertinnenwissen natürlich bereits ein in Neuplanungen von Krankenhäusern, die jetzt neu aufgestellt werden.
Ja, ich blicke mal in die Runde. Dann frage ich noch weiter, ist der Eindruck eigentlich zutreffend, dass in aller Regel Einrichtungen des Gesundheitswesens in einem weiten Sinne eher dazu neigen, gewissermaßen ein geschlossener Kosmos und Horizont zu sein?
Dem würde ich jetzt widersprechen. Also das war natürlich noch im 18. Jahrhundert leicht, also wo dann auch theoretisch diese Orte so angesprochen werden. Heute sind Krankenhäuser sehr wohl ein offener Kosmos mit Zugängen in den Garten, mit Zugängen von außen. Es wird kaum jemand mehr kontrolliert, außer vielleicht in den USA, wo es jetzt dringend notwendig ist, dass man die Leute reinlässt. Es dient der Gesundung des Patienten, der Patientin. Das heißt, Gäste von außen sind willkommen. Der Patient kann, auch wenn es die Gesundheit erfordert, eventuell die Klinik tageweise, also stundenweise verlassen. Das heißt, heute ist ein Krankenhaus wesentlich ein offener Kosmos, als das in früheren Zeiten war. Um diese Frage sehr, sehr oberflächlich zu beantworten, die Frau Wanja könnte natürlich aufgrund ihrer Forschung hier sehr viel dazu sagen. Sie ist eine der top ausgewiesenen Expertinnen in diesem Bereich.
Ja, ich hatte so ein bisschen auch im Auge sozusagen, was die internen Abläufe in den Krankenhäusern abgeht. Wir erleben ja in Deutschland, dass man in den Nachrichten plötzlich informiert wird, dass da ein Pfleger angeklagt wird, weil er Dutzende Menschen umbringt, dass man sich sagt, also sowas kann ja eigentlich gar nicht sein, sowas darf doch eigentlich gar nicht passieren. Hat dann nie jemand vorher darüber gesprochen? Ich dachte jetzt daran, also dass
ansonsten... Aber man spricht nie über die Normalität. Sie dürfen nicht vergessen, wie viele Fälle an Normalität passieren, und das ist ein Bild, das einfach in der Form nicht stimmt, dass man sozusagen ein Zerrbild bekommt, das nicht die Realität spiegelt. Wenn einmal etwas nicht funktioniert, wird es in der Zeitung, in den Medien präsentiert, aber es wird nicht präsentiert, wie viele tausende Fälle gut funktionieren, wo Operationen funktionieren, wie bestens gepflegt wird. Und das sollte man auch einfach öffentlich mal sagen dürfen und dazu sozusagen ein Statement abgeben. Wir gratulieren allen, die bestens im Pflegebereich und Gesundheitsmarkt zuarbeiten, und für diese Leute ein großes, große Zufriedenheit spricht, und dass man sagt, Hut ab, danke dafür.
Ja, das ist ein gewichtiges Statement, das glaube ich so. Frau Wanja, doch.
Ja, ich teile das natürlich Ja.
Oh.
Ja.
Ja. Also da gebe ich Frau Vanya natürlich recht. Die christliche Sicht in Hospitälern oder die islamische Sicht in Hospitälern fehlt inzwischen, das ist ganz klar. Das ist bedauerlich. Viele Krankenhäuser haben eine Sicht, eine sehr funktionale Sicht. Ich bin also Nihilist, komme nicht aus einem Verdacht, jetzt das christlich zu interpretieren zu wollen, aber die Ruhe, die fehlt in diesen Krankenhäusern. Da können auch das Pflegepersonal, die Ärzte natürlich nichts dagegen machen, weil mit einem Krankenhaus heute verdient werden muss. Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die man sich auch als gesellschaftliche Frage natürlich stellen muss. Auch mit dem Tod wird heute letztendlich verdient. Und das ist bedauerlich. Ich will nicht behaupten, dass man das früher in keiner Weise gemacht hat. Auch hier hat man geschaut nach Leuten, Pfründnern, also in Kranken, in Hospitälern, die was einbringen. Das ist ganz klar. Kein System hat nie ohne Geld funktioniert, auf eine andere Art und Weise. So, das ist bedauerlich, aber wir können natürlich auch die Uhr nicht ganz zurückdrehen.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, denn wir wären jetzt eigentlich genau an dem Punkt, wo die Tagung eröffnet werden müsste, um über diese Probleme in Ruhe zu diskutieren. Aber da wir disziplinierte Menschen sind und unsere 30 Minuten, soweit ich das sehe, ja, ziemlich genau ausgeschöpft haben, danke ich allen, dass Sie so aufmerksam zugehört haben und ich denke, diese oder jene Anregung entnommen haben. Da es ja hier auf dem Podium gleich mit der nächsten Veranstaltung weitergeht. Ich glaube, unsere beiden Gäste sind noch für individuelle Fragen, die Sie möglicherweise haben, einen Moment zur Verfügung. Wenn Sie in die Zeitschrift hineinschauen wollen, wie gesagt, im Leipzig Universitätsverlag erscheint sie, dann können Sie das an unserem Stand tun. Das ist G206, hier nur einmal um die Ecke. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an dieser halben Stunde.
Ich begrüße Sie nochmal ganz herzlich. Ich darf mich vorstellen, mein Name ist Kümmerle. Ich kümmere mich seit über 3 Jahrzehnten in der orthopädischen Fachklinik Oberstdorf um das Wohlergehen unserer Patienten da selbst. Das heißt, wir knüpfen genau im Krankenhaus an, wo wir gerade aufgehört haben. Und wir sind noch in der glücklichen Lage, unsere Patienten als ganzen Menschen zu behandeln. Und da gehört nun mal das Immunsystem dazu, meine Damen und Herren. Reicht jetzt die Allgäu-Diät, viel frische Kräuter und etwas Bewegung an der frischen Luft? Ich kann Ihnen vorab sagen, das ist schon mal nicht schlecht, aber es wird Sie nicht ganz zum Ziel bringen. Ich möchte Sie in der Kürze der Zeit so mit ein paar Gedanken auf den Weg schicken heute Nachmittag, was Sie für sich persönlich tun können, insbesondere bei so einem einem nasskalten Wetter. Erste Maßnahme, die Sie richtig gemacht haben, Sie sind auf die Messe gegangen und sind nicht draußen. Immobilität macht schlapp, krank und knuffig, meine Damen und Herren. Das ist ein.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.